Der Herr ist auferstanden.
Der Herr ist auferstanden.
Der Herr ist auferstanden. Das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte und, wenn du an Jesus glaubst, auch der Wendepunkt deiner persönlichen Lebensgeschichte. Oder wie wir neudeutsch sagen, das ist der einzig wahre, echte, unüberbietbare Game Changer. Jesus ist auferstanden. Und an einer Stelle in der Predigt heute wird auch das ein ganz entscheidender Wendepunkt sein. Diese Predigt heute hat ein ganz bestimmtes Thema. Hat jemand eine Idee, welches das sein könnte? Ihr dürft reinrufen.
Auferstehung.
Auferstehung? Ja, na, tatsächlich ganz. Gegenwart Gottes, genau. Einer hat aufgepasst. Wir predigen im Moment immer über ein Thema, über Gottes Gegenwart und dass wir eingeladen sind, Gottes Gegenwart zu suchen. Und heute wird die Auferstehung auch eine Rolle spielen in Bezug auf Gottes Gegenwart. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht vier Bibelstellen. Da lade ich euch zu ein, diese vier Bibelstellen in den Bibeln, die ihr vor euch habt, mitzuverfolgen. Was mich dazu bringt, hier ist meine Bibel. So. Ich bin natürlich auch vorbereitet. Gottes Gegenwart. Vielleicht kennst du das, dass es Orte gibt, wo Gott für dich besonders gegenwärtig ist. Oder bestimmte Zeiten. Also als ich ein Teenager war, bin ich jeden Sommer auf ein Sommerlager in Schweden gefahren. Und auf diesem Lagergelände, das lag an einem See, wie glaube ich alles in Schweden an einem See liegt, zumindest das Schweden, was ich kenne. Und dieses Lagergelände hatte so eine Landzunge, die in den See reinragte, ganz am Rand des Gebiets da. Und da war so ein Unterstand, wir haben es die Fischerhütte genannt. Und dort bei der Fischerhütte, wo von dem ganzen Trubel des Lagerplatzes mit 100 Jugendlichen und sowas nichts mehr zu hören war, da war Gott. Da habe ich Gottes Gegenwart ganz besonders gespürt, immer wieder. Und zwar also fast egal, um welche Tageszeit oder welchen Tag. Ich war auch mal außerhalb von einem Sommerlager da mit drei Freunden. Wir haben eine Wandertour in der Gegend gemacht. Wir waren da und Gottes Gegenwart war da. Es war ganz besonders. Also diese Fischerhütte in Südschweden, das war für mich, als ich jugendlich war, so ein Ort der Gegenwart Gottes. Und dann habe ich überlegt, was ist für mich jetzt gegenwärtig so ein Ort oder so eine besondere Zeit? Und seit einigen Jahren fährt eine Gruppe von uns aus der Gemeinde immer auf die Zentralkonferenz nach Marburg im November. Und diese Konferenz, das ist für mich so ein Ort, wo Gottes Gegenwart besonders greifbar ist. Wo ich das ganz besonders erlebe. Wo ich Gott besonders deutlich und klar sprechen höre und wirken sehe. Und das führt dazu, dass ich mich, so wie ich mich als Jugendlicher immer auf die Sommerlage gefreut habe, dass ich mich tatsächlich auf diese Konferenz freue und euch alle einlade, dieses Jahr mitzukommen. Was ist für dich so ein Ort oder so eine Zeit, wo Gottes Gegenwart besonders präsent ist? Hast du das in deinem Leben? Ich glaube, diese Orte und diese Zeiten sind wichtig und es ist toll, wenn wir sowas haben. Es ist toll, wenn du irgendwann auf so einen Ort stößt oder so eine Konferenz oder eine Gruppe, vielleicht ist es bei dir im Hauskreis jede Woche, du Gesegneter, Gesegnete. Es ist toll, wenn wir solche Orte und Momente in unserem Leben haben, im Laufe eines Jahres, mehrmals vielleicht, wo wir uns darauf freuen können, weil wir in der Erwartung dorthin gehen, dass Gott dort ganz besonders präsent ist. Und hoffentlich in der Regel auch dann davon wegfahren und sagen, ja, Gott war besonders präsent. Aber in dieser Predigt heute möchte ich euch auf etwas anderes hinweisen, jenseits dieser konkreten Orte. Und dafür machen wir uns auf eine kleine Reise. Ihr seht schon, diese Reise hat vier Stationen, vier Bibelstellen. Und zwar ist es eine Reise einmal durch die Bibel hindurch, so ganz groben Züge. Keine Sorge, die Predigt wird nicht super lang. Einmal durch die Bibel hindurch zur Frage, wo Gottes Gegenwart besonders präsent ist. Da gibt es eine Linie durch die Bibel. Und die erste, ihr könnt schon die erste Bibelstelle aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 40. Das erste Mal, dass wir, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber die erste Station für unsere Reise, wo Gott ganz besonders präsent an einem Ort wird, und zwar beständig, nicht so ein Moment wie der Dornbusch für Mose, sondern beständig, das war ein Zelt. Bin ich wieder bei meinem Sommerlager gedanklich. Ein Zelt, und zwar das sogenannte Zelt der Begegnung. Und Da sind wir ziemlich früh eigentlich in der Geschichte vom Volk Israel. Und das Volk Israel war in der Wüste. Vorher war es in Ägypten, in der Sklaverei. Gott hat es durch Mose hinausgeführt aus dieser Sklaverei in die Wüste. Da waren sie 40 Jahre. Und während dieser 40 Jahre, da passiert es, dass Gott zu ihnen sagt, ihr sollt ein Zelt bauen mit, ich nenne es mal platt, Einrichtungsgegenständen. Und er beschreibt das sehr, sehr genau. Das ist eine sehr lange Bauanleitung, viel länger als so eine IKEA-Anleitung. Wenn du im zweiten Buch Mose bist und von Kapitel 24 bis 31, also was sind das, 8 Kapitel lang, ist diese Bauanleitung für dieses Zelt der Begegnung mit den Einrichtungsgegenständen. Und ich erkläre jetzt nicht alles. Ich hab ein Bild dabei. Hältst du das kurz? So ungefähr wird es ausgesehen haben. Also ne, ihr seht ein Zelt, es gibt so einen Vorhof, da werden Opfer dargebracht, es gibt einen Altar dafür, wo Tiere geopfert werden. Und in dem Zelt, da ist das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Das war so ein goldüberzogener Kasten, in dem waren die Gesetzestafeln, die 10 Gebote drin. Und auf diesen Kasten drauf, da waren zwei Cherubim, also Engel. Und da sagt Gott, dass er dort ganz besonders präsent sein wird. Auf diesem, man nennt es den Gnadenthron, auf der Bundeslade im Allerheiligsten. Da sagt er, ich lese mal aus 2. Mose 25, Vers 22, müsst ihr nicht aufschlagen. Dort, auf diesem Gnadenthron zwischen diesen Engeln, dort will ich dir begegnen und mit dir reden. Nämlich von dem Gnadenthron herab, zwischen den zwei Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind. Alles, was ich dir für die Kinder Israel gebieten will. Das sagt Gott zu Mose. Das ist der Ort, wo ich zu dir sprechen möchte. Wieder und wieder, wo ich besonders präsent bin. Auf dem Gnadenthron, auf der Bundeslade, im Allerheiligsten, im Zelt der Begegnung. Ich habe schon gesagt, dass über mehrere Kapitel diese Bauanleitung geht und wir lesen dann auch über mehrere Kapitel, wie das wirklich so Schritt für Schritt gebaut wurde, Kapitel 35 bis 39. Und ein kleines Detail, wir lesen in dem Zusammenhang das erste Mal davon, dass Gott sagt, dass er mit seinem Geist jemanden erfüllt. Wir haben es vorher schon mal, Josef, da sagt der Pharao, Josef, du bist mit dem Geist Gottes erfüllt. Aber das erste Mal, wo Gott es sagt, ist in dem Zusammenhang. Und er sagt nicht, dass er Mose erfüllt oder einen Priester erfüllt, Aaron. Er sagt, dass er einen Handwerker erfüllen wird mit seinem Geist. Nämlich einen, also den Handwerker, wahrscheinlich den leitenden Handwerker, der dieses Zelt und alle Einrichtungsgegenstände machen soll. Der sollte nicht nur handwerklich fit sein, der sollte Gottes Geist haben, erfüllt sein mit Gottes Geist, um diese Arbeiten zu tun. Denn dieses Zelt der Begegnung hier, das ist der Ort, wo Gott besonders präsent ist. Und ihr seht hier Jahreszahlen, die ich rangeschrieben habe. Dieses Zelt der Begegnung existierte, bei Zahlen ist immer so ein bisschen Rechenspiel und ein bisschen Schätzung dabei, aber so 1445 vor Christus bis 587, 586 vor Christus. Also eine ganze lange Zeit. Und in der Wüstenzeit zog das Volk Israel mit diesem Zelt der Begegnung umher. Und ich möchte mit euch diese Stelle hier lesen, Kapitel 40, als das Zelt fertig war, was dann passierte. Die Verse 34 und 35. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht mehr in das Zelt der Begegnung hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und dann, ich lese noch die nächsten Verse. Wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israel auf, solange ihre Wanderung dauerte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie auch nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer in ihr vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange ihre Wanderung dauerte. Also die Wolke Gottes, das war Gottes sichtbare Präsenz, sichtbare Gegenwart, die führte das Volk durch die Wüste und ließ sich nieder auf dem Zelt der Begegnung. Wenn sie sich erhob, war das der Aufbruchsruf quasi. Da sagte Gott, okay, wir ziehen jetzt weiter. Die Wolke erfüllte, als dieses Zelt fertig gebaut wurde, erfüllte das Zelt der Begegnung und zwar so stark, so dicht, so schwer, dass Mose das Zelt nicht betreten konnte. Da ist von der Herrlichkeit des Herrn die Rede. Kavod ist das hebräische Wort für Herrlichkeit. Das bedeutet Schwere, Gewicht. Gottes Herrlichkeit, Gottes Präsenz, die war so gewichtig, war so da, hat den Raum so dicht erfüllt, dass Mose nicht hineingehen konnte. Das habe ich auch, du hast einen tollen Platz da, das habe ich euch auch hier als Bild mitgebracht. Also die Wolke, die Herrlichkeitswolke des Herrn erfüllt das Zelt. Und das ist natürlich Quatsch, das muss jetzt andersrum sein, dass die Wolke, danke, das Zelt erfüllt. Wären wir damals, also haben wir so 1448 vor Christus Teil des Volks Israel gewesen, hätten wir erstmal einen ganz anderen Lebensstil als heute. Wir würden nämlich viel durch die Wüste wandern. Und das hier wäre der Ort von Gottes Gegenwart. Und unter uns, wir alle wären sehr ehrfürchtig und hätten auch so ein bisschen Schiss, hätten sehr ambivalente Gefühle. Denn wir beobachten so Dinge wie, dass Mose, der von Gott erwählte Leiter, dass der, wenn er aus diesem Zelt herauskommt, dass sein Gesicht leuchtet. Und das macht uns auch vielleicht so ein bisschen Angst. Aber das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Wenn du damals da sein wolltest, wo Gottes Gegenwart ist, dann musstest du dort sein. Beim Zelt der Begegnung, vor dem Zelt der Begegnung. Du wusstest, da ist Gott. Es geht weiter. Die nächste Station auf unserer biblischen Reise ist der Tempel in Jerusalem. Der Tempel wurde 959 vor Christus wahrscheinlich fertiggestellt und wurde 587/86 vor Christus zerstört. Da kamen die Babylonier, haben Jerusalem erobert, haben den Tempel zerstört und der Tempel war eine Ruine. Für mehrere Jahre babylonisches Exil. Irgendwann durfte das Volk zurückkehren. Wir haben das im Buch Esra zum Beispiel. Und sie durften auch den Tempel wieder aufbauen und wahrscheinlich 515 vor Christus standen die wichtigsten Teile des Tempels wieder. Dann gab es nochmal neuere Umbaumaßnahmen unter Herodes und die zogen sich tatsächlich bis so ungefähr 66 nach Christus, die Umbaumaßnahmen. Und dann 70 nach wurde er zerstört, diesmal von den Römern und ist bis heute nicht aufgebaut. Alles, was von diesem Tempel noch übrig ist, das ist ein Teil der Westmauer und das ist die sogenannte Klagemauer. Also das ist der Ort, wo Jüdinnen und Juden in Israel hingehen und beten und wo sie sich Gott besonders nahe fühlen. Das war kurz der historische Abriss. Das ist der Tempel. Und vom Tempel, von der Eröffnung, lesen wir in 1. Könige 8. Und da lesen wir, dass Salomo, also der Sohn von König David, dass Salomo diesen Tempel baut. Und dann das Zelt der Begegnung und die Bundeslade nach Jerusalem holt. Die war vorher woanders. Er holt sie nach Jerusalem und das lesen wir Kapitel 8. Und dann ab Vers, 10. Als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, die haben das Zelt und die Bundeslade gerade dort hineingebracht. Als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Genau dasselbe wie damals beim Zelt der Begegnung, als das fertiggestellt war. Wir lesen von der Herrlichkeitswolke des Herrn, von Gottes Gegenwart, die so präsent ist im Allerheiligsten, dass in dem Fall nicht Mose, sondern die Priester gar nicht mehr in den Raum hineinkommen können. So dicht war in diesem Moment die Gegenwart des Herrn. Und wenn wir irgendwo in diesem Zeitfenster hier, so knapp 1000 vor Christus bis 70 nach Christus, Teil des jüdischen Volkes wären, wäre für uns klar, dort ist Gottes Gegenwart. Und wenn wir besonders fromme, religiös aktive Jüdinnen und Juden wären, dann würden wir mehrmals im Jahr dorthin pilgern. An diesen Ort, da wo Gottes Gegenwart ist. In den Tempel. Zu den religiösen Festtagen würden wir dorthin kommen. Und vielleicht würden wir auch so außerhalb der Reihe quasi dorthin kommen, um Gott nah zu sein. im Tempel. Wir lesen in der Geburtsgeschichte von Jesus von der Prophetin Hanna, als Jesus zum Tempel gebracht wurde, um beschnitten zu werden, am 8. Tag seines Lebens, da war da die Prophetin Hanna, die war rund um die Uhr in diesem Tempel. Die hat dort quasi gelebt, in der Gegenwart Gottes, da wo Gott ist. Dort wollte sie sein, dort und nirgendwo sonst. Dritte Station. Einige von euch ahnen, was jetzt kommt. Danke sehr. Jesus. Und zwar, über Jesus kann man ja viel reden, das machen wir in jeder Predigt seit vielen, vielen Jahren. Jetzt schauen wir auf Jesus als Tempel. Jesus als Tempel. Und ich lese euch eine Bibelstelle vor, die müsst ihr nicht mitlesen, aus Johannes 2. Das ist eine der Beschreibungen von der Tempelreinigung. Jesus und der Tempel ist eine spannende Bibelrecherche. Wenn du mal ein Bibelstudium machen willst, schau mal die ganzen Geschichten, wo Jesus im Tempel war und diese Beziehung von Tempel und Jesus. Ich tippe nur ein paar Punkte an. Jesus ist im Tempel und er ist entsetzt über die Zustände dort. Dass so viel am Eigentlichen vorbei gemacht wird. Er ist entsetzt über die ganze Geldmacherei, das Ganze drumherum, alles, was von der eigentlichen Gottesbegegnung, von Gottes Gegenwart ablenkt. Und dann sagt er, ab Vers 19 in Johannes 2 lesen wir das, Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da sagten die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Also Jesus ist im Tempel und ich habe es eben angedeutet, der war damals eine Baustelle. Also das Allerheiligste und das Innerste, das war alles schon fertiggestellt. Aber drumherum, die Außenanlage, das war eine Baustelle. Da waren ganz viele Handwerker. Fußnote, Jesus war Handwerker von eigentlichem Beruf her. Da waren Handwerker und in diesem Baustellensetting, eine Baustelle, die schon seit Jahrzehnten besteht, sagt er diesen absurd klingenden Satz, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Vernünftige Reaktion der Leute zu sagen, hey Jesus, also der Tempel hier, der hat 46 Jahre gebraucht, um fertig zu werden und das ist immer noch Baustelle, ist gar nicht fertig. Wie willst du den in 3 Tagen aufbauen? Aber Jesus benutzt den Tempel als einen Vergleich auf sich selbst. Jesus beschreibt sich selbst als Tempel, der niedergerissen wird, Karfreitag, und am 3. Tag wieder aufgebaut ist, Auferstehung, Ostersonntag. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Jesus sich mit dem Tempel vergleicht, weil Jesus übernimmt in gewisser Hinsicht die Funktion des Tempels. In Jesus ist Gottes Gegenwart ganz, ganz präsent. Und das lesen wir in Markus 1, das dürft ihr gerne aufschlagen. Bei der Taufe von Jesus. Markus 1, Abvers 9. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von Johannes im Jordan getauft wurde. Und gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Hier kommt nicht die Herrlichkeitswolke des Herrn herab und erfüllt das Allerheiligste. Hier kommt der Geist des Herrn in Gestalt einer Taube herab und erfüllt Jesus. Gottes Gegenwart ist präsent in ihm. Auch das ist ein ganz spannendes Bibelstudium. Wenn du Bibelstudium machen willst, schau mal, welche Rolle der Heilige Geist im Leben von Jesus hat. Der Geist Gottes im Leben von Jesus und seinem Dienst. Fang vielleicht beim Lukas-Evangelium an, da stehen ganz spannende Sachen. Da gibt es richtig viel zu entdecken. Der Dienst von Jesus auf dieser Erde war ein Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt vom Heiligen Geist. Gottes Gegenwart ist in ihm. So, und wenn wir jetzt, so sein Dienst auf dieser Welt hat wahrscheinlich so zwischen 27 und 30 nach Christus stattgefunden. Wenn wir in diesen 30 Jahren in Galiläa oder Judäa oder Jerusalem irgendwo leben würden, wahrscheinlich als Jüdinnen und Juden, vielleicht aber auch aus anderen Völkern, und wenn wir die Gegenwart Gottes treffen wollen würden, dann müssten wir diesen Mann suchen. Dann müssten wir Jesus aus Nazareth, den Sohn von diesem Zimmermann Josef, der in Wirklichkeit gar nicht der leibliche Sohn ist, sondern Gottes Sohn ist, den müssen wir treffen. Und da, wo wir ihn treffen, da treffen wir den himmlischen Vater. Jesus sagt immer wieder, lest es im Johannesevangelium nach, der Vater und ich, wir sind eins. Ich und der Vater sendet mich. Ich tue, was ich den Vater tun sehe. Ich sage das, was der Vater sagt. Du willst wissen, wie Gott ist? Schau mich an. Der Vater und ich sind eins. Gottes Gegenwart ist in Jesus leibhaftig. Wir hatten das in der ganzen Gottesdienstreihe über Maria und Martha. Immer wieder habe ich das betont, dass diese beiden tollen Frauen, von denen wir so viel lernen konnten, dass die einige Begegnungen in ihrem Leben mit Jesus gehabt haben. Wir wissen nicht genau, wie viele. In der Bibel stehen drei. Es werden ein paar mehr gewesen sein, aber wir wissen nicht, wie viele. Aber nur einige Begegnungen. Nämlich dann, wenn Jesus in Bethanien war. Wenn Jesus in ihrem Haus war oder in einem Nachbarhaus war. Jesus hat sich als Tempel bezeichnet und hat damit seinen Tod und seine Auferstehung vorhergesagt oder angekündigt. Und das ist ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen, als er verhaftet wurde und vor dem Hohen Rat stand, wurde ihm genau das vorgeworfen. Da wurde das ausgepackt, da wurde Matthäus 26, 61, könnt ihr das nachlesen, da wurde gesagt, hey, dieser Jesus, der hat doch gesagt, dass er den Tempel niederreißen und wieder aufbauen wird in nur 3 Tagen. Und als er am Kreuz hing, Karfreitag, wurde er genau damit verspottet, Matthäus 27, Vers 40. Also das haben Leute gehört und das hat die Runde gemacht. Das haben sich Leute gemerkt, dass Jesus sich mit dem Tempel verglichen hat. Jesus ist in gewisser Weise der Tempel. Und wenn ihr Karfreitag hier wart, dann habt ihr das vielleicht noch als Bild vor Augen. Wir hatten hier vorne eine Tür und da war ein Vorhang. Und der stand für den Vorhang am Allerheiligsten im Tempel. Und als Jesus gestorben ist, lesen wir in der Bibel, ist dieser Vorhang des Allerheiligsten im Tempel zerrissen von oben nach unten. Und damit ist der Weg frei zum Allerheiligsten. Wahrscheinlich im Jahr 30 nach Christus. Wie gesagt, Datierungsphasen sind immer ein bisschen schwierig. Jetzt ein bisschen Nerd-Wissen nebenher. In der jüdischen Tradition gibt es verschiedene Legenden. Und mehrere Legenden erzählen von komischen Dingen, die im Tempel von Jerusalem passiert sind. Und zwar genau 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. So werden die Legenden erzählt. So, wenn ihr jetzt ein bisschen Kopf rechnen könnt, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, 40 Jahre davor, 30 nach Christus, als Jesus gestorben ist. Da, wo wir in der Bibel lesen, dass der Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen ist, da gibt es einige jüdische Legenden, die erzählen andere seltsame Dinge, aber zum selben Zeitpunkt. Und ich erzähle sie euch kurz, weil ich es so spannend finde. Die erste lesen wir bei Josephus, einem jüdischen Geschichtsschreiber, der als sehr zuverlässige Quelle gilt. Er erzählt, dass dort 7 Lampen, die immer brannten waren, und die mittlere, das war die entscheidendste oder das war die wichtigste, und diese erlosch ohne jeglichen ersichtbaren Grund wieder und wieder ab dem Jahr 30 nach Christus. Also er formuliert, 40 Jahre vor der Tempelzerstörung fing es an, dass diese eine Lampe immer wieder aufhörte zu löschen. Und niemand wusste warum. Eine zweite Legende, auch bei Josephus und auch im Talmud überliefert, die erzählt, dass im Jahr 30, also 40 Jahre vor der Tempelzerstörung, dass 2 große schwere Tore am Tempel, wo man immer mehrere Männer für brauchte, um die zu öffnen, dass die sich öffneten in diesem Jahr, ohne dass irgendjemand Hand angelegt hat. Dritte Legende, auch wieder ein Tor. Es wird erzählt, dass ein Teil des Sturzes über dem Tor abbrach und herunterfiel. Wann? 40 Jahre vor der Tempelzerstörung. Und die letzte, vielleicht beste, wenn ihr Gründonnerstag hier mit uns das Agapemahl gefeiert habt, da haben wir uns das angeschaut, wie im Alten Testament 2 Böcke genommen wurden am größten Versöhnungstag, Yom Kippur. Und einer davon, dem wurde die Hand aufgelegt und die Sünden des Volkes wurden auf ihn übertragen und er wurde dann raus in die Wüste gejagt. Und jetzt gibt es da eine jüdische Legende, dass irgendwann es angefangen wurde, diesem Sündenbock, daher kommt auch das Sprichwort, der in die Wüste geschickt wurde, dass dem ein rotes Band an das Horn gebunden wurde. Ein rotes Band, was für die Sünde steht und dafür, dass Sünde mit Blut bezahlt werden muss. Und die Legende besagt, dass immer, wenn er aus der Wüste zurückkam, durch ein Wunder dieses rote Band weiß wurde. Aber das hört an einem Tag auf. 40 Jahre vor der Tempelzerstörung. Seitdem war das nicht mehr so. Ich nenne das jüdische Legenden, weil ich nicht sicher bin, was davon historisch wahr ist. Aber ich finde es beeindruckend, dass in der jüdischen Tradition es solche Erzählungen gibt, die deutlich machen, dass im Jahr 30 nach Christus, da wo Jesus gestorben ist am Kreuz, da wo wir in der Bibel lesen, dass das Allerheiligste, dass dieser Vorhang zerriss, dass es zu einer Sonnenfinsternis kam, es gab ein Erdbeben, dass dort in diesem Jahr am Tempel solche seltsamen Dinge passiert sind oder angefangen haben zu passieren. Ich glaube, was geistlich passiert ist, ist, dass das sind alles Hinweise darauf, dass dieser Ort der Gegenwart Gottes, der es über Jahrhunderte hinweg war, dass davon etwas übergeht auf Jesus. Jesus, der von sich selbst als Tempel spricht. Die Gegenwart Gottes finden wir nicht mehr im Tempel von Jerusalem, gut für uns und die ganze Welt, weil dieser Tempel zerstört ist und bis heute nicht wieder aufgebaut wurde, sondern wir finden diese Gegenwart Gottes bei Jesus. Und damit sind wir an diesem Punkt, wo die Auferstehung Jesu der Gamechanger ist, weil wenn er gestorben wäre und tot geblieben wäre, wäre das das Ende der Gegenwart Gottes gewesen. Aber es geht weiter, weil er aufersteht. Und jetzt, long story, sehr, sehr short. Jesus steht von den Toten auf, ist eine Zeit mit seinen Jüngern unterwegs und erklärt ihnen, warum er der Messias ist, warum er leiden musste und sterben musste und am dritten Tag auferstehen musste, warum das alles im Alten Testament steht. Und er redet mit ihnen über das Reich Gottes. Und dann kommt Himmelfahrt. Er fährt auf zum Vater, er sitzt zur Rechten Gottes. Aber er lässt seine Jünger nicht als Waisen zurück. Das hat er vorher angekündigt, schon vor seiner Kreuzigung. Er hat gesagt, ich werde euch nicht als Waise zurücklassen, sondern ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und dann kommt Pfingsten und jetzt greife ich sehr vorweg, aber die vierte und letzte Station zu dieser Frage, wo ist Gottes Gegenwart? Nach Zelt der Begegnung, Tempel der Begegnung, Zelt der Begegnung nach dem Tempel in Jerusalem und Jesus als Tempel, die vierte Station, das bist du. Das bist du, wenn du an Jesus glaubst. Das sind wir. Ich habe dich hier optisch festgehalten. Wir als Tempel und nicht wir als Gemeinde als Tempel, sondern du als Einzelner. Dreimal lesen wir das bei Paulus ganz, ganz ausdrücklich. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Greifbar. Leute, wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Drei Kapitel später, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich gehe jetzt nicht auf die Zusammenhänge ein, die sind total spannend. Aber drei Kapitel später sagt er nochmal, hey, sag mal, wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht, euer Körper, euer Leib, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in euch. Und dann, wir bleiben bei den Korinthern, aber springen in den zweiten Brief. 2. Korinther 6, Vers 16. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott sagt. Zitat, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und Paulus sagt hier, Gott erfüllt diese Verheißung, unter seinem Volk leben zu wollen, dadurch, dass er seinen Heiligen Geist ausgießt und uns gibt. Und dass er uns damit zu Tempeln des Heiligen Geistes macht. Tempel Gottes. Das ist eine Linie vom Zelt der Begegnung über den Tempel in Jerusalem, über Jesus als Tempel hin zu uns. Wow! Damals mussten wir Teil dieses Volkes sein und in der Wüste durften wir nicht in die falsche Richtung laufen. Damals mussten wir Teil des Volkes sein und mussten nach Jerusalem gehen, wahrscheinlich ein paar Mal im Jahr, um in die Nähe Gottes zu kommen. Damals mussten wir da unten in der Region sein und mussten diesen Wanderprediger aus Nazareth treffen. Heute sind wir. Ich möchte mit euch diese Stelle hier lesen. Römer 8, Vers 15 bis 16. Paulus schreibt dort, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet. sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Also Paulus schreibt darüber, was für einen Geist haben wir eigentlich empfangen? Den Heiligen Geist. Aber was ist das für ein Geist? Das ist ein Geist, der uns nicht zu Sklaven und Knechten macht. In gewisser Hinsicht sind wir Knechte Gottes, sind wir Knechte Christi. Aber im tiefsten Inneren, in unserer Identität, sind wir nicht Knechte. Wir sind Kinder. Es ist ein Geist der Sohnschaft. Warum steht hier Sohnschaft und nicht Kindschaft? Weil es der Geist von Jesus ist, der Sohn Gottes ist. Weil wir in Christus sind. Insofern sind wir alle, ob wir männlich oder weiblich sind, sind wir alle Söhne Gottes. Und als Gemeinde sind wir Braut Christi, auch wenn wir männlich sind. Okay, also für die Jungs unter uns, wir sind Braut. Für die Frauen unter uns, wir sind Söhne. Ist irgendwie fair. Okay. Es ist ein Geist der Sohnschaft, weil wir in Christus sind. Und das, was wir eben hier bei Jesus gelesen haben, er lässt sich taufen. Und der Geist kommt in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und der Himmel, der sich geöffnet hat, aus dem Himmel heraus kommt die Stimme des Vaters und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das gilt für uns, weil wir in Christus sind. Weil wir diesen Geist der Sohnschaft haben. Weil wir erfüllt sind mit demselben Heiligen Geist. Weil dieser Geist auch auf uns kam, weil er in uns ist. Hast du den Heiligen Geist? Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, hast du den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wir können über mehr oder weniger Heiligen Geist reden, über Gaben des Geistes und Frucht des Geistes. Da können wir ganz lange drüber reden. Aber du hast den Heiligen Geist, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr. Der Heilige Geist ist auf dir, ist in dir. Und es ist ein Geist der Sohnschaft. Du bist in Christus. Und dieser Geist, lesen wir in Römer 8, dieser Geist der Sohnschaft, er ist es, durch den wir rufen, Abba, Abba, Vater. Abba, das ist die innige, persönliche Anrufung des Vaters. Das ist Papa. Wenn ich am Anfang betont habe, dass Gottes Gegenwart was Ambivalentes hatte damals, dass da auch beim Volk Israel auch eine gewisse Furcht dabei war, hier kommen wir an in ein intimen Vertrauensverhältnis. Papa, mein Papa im Himmel. Oder Papi oder Daddy oder was immer dein Wort ist, was am ehesten ein vertrauensvolles, inniges Liebesverhältnis zu einem Vater ausdrückt. Durch den Heiligen Geist, der kein Geist der Knechtschaft ist, sondern der ein Geist der Sohnschaft ist. Was mache ich jetzt mit dem Platz auf Schweden, in Schweden und der Fischerhütte dort, da wo Gott so präsent ist? Was mache ich mit der Zentralkonferenz? Da fahre ich wieder hin und ihr dürft gerne mitkommen. Es gibt diese besonderen Momente oder diese besonderen Orte oder vielleicht besondere Feste. Vielleicht ist jetzt gerade diese Osterzeit die Zeit, wo du Gottes Gegenwart besonders merkst. Oder die Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht sind es Zeiten im Jahr, besondere Tage im Jahr, die schon in deinem Kalender stehen, auf die du hinfieberst. Vielleicht sind es Orte, die du irgendwann besuchst. Vielleicht ganz andere als bei mir. Vielleicht an einem Urlaubsort, wo du wieder und wieder hinfährst, dort ein bestimmter Platz, wo du merkst, da ist Gott für mich. Vielleicht ist es, habe ich vorhin schon als Beispiel, glaube ich, gebracht, ist es dein Hauskreis. Oder ist es irgendeine Freizeit, wo du hinfährst. Vielleicht ist es ein Ort hier in der Natur. Vielleicht ist es hier, sind es diese Räume hier, wenn du sie als Gebetsraum nutzt. Es kann sein, dass es diese besonderen Orte gibt und nutze sie, aber bitte lass dir sagen, Gottes Gegenwart ist nicht nur dort und dann. Gottes Gegenwart ist hier und jetzt. Du darfst das hier annehmen, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist. Dass Gottes Geist in dir ist, Gottes Gegenwart in dir ist. Und das Praktische ist, du hast dich immer dabei. Da, wo du bist, da, wo dein Körper ist, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Mein Problem ist nur, dass ich mit dem Kopf manchmal innerlich woanders bin, als mein Körper gerade ist. Ja, ich bin nicht immer mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen und sowas, bin ich nicht immer bewusst im Tempel des Heiligen Geistes. Und das kann für Gebetszeiten ein erster Schritt sein, dass du dich selbst wahrnimmst. Und das ist jetzt nicht irgendwie esoterische irgendwas oder Selbstachtsamkeits irgendwas, was man toll oder nicht toll findet. Das ist was Urchristliches. Dich selbst wahrzunehmen, deinen Körper wahrzunehmen, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der christliche Glaube ist nicht gegen den Körper. Das ist nicht nur etwas Geistliches, es ist nicht nur Gedanken. Du brauchst nicht noch die 7 richtigen Bücher in deinem Bücherschrank oder die 5 richtigen Predigten. Und meine gehört leider nicht dazu. Also, es geht nicht nur um Gedanken. Es beginnt mit unserem Körper. Du kannst dich hinsetzen und zur Ruhe kommen und auf deinen Atem achten oder deinen Körper spüren. Bewusst in deine Füße hineinfühlen oder in deine Hände hineinfühlen. Auf deinen Atem schauen. Schon ein Atem kann Gebet sein. Einatmen und ausatmen. Du kannst das mit dem Namen Gottes verbinden. Der Name Gottes hat im Hebräischen 4 Buchstaben. Yod, He, Wav, He. Das ist wie das Ein- und Ausatmen. Yod. Also, ich kann es nicht laut sprechen, aber He beim Ausatmen. Wav beim Einatmen. He beim Ausatmen. Oder wahrscheinlich spricht man das Yahweh aus. Yahweh. Du kannst deinen Atem als Gebet nehmen, als ein wiederkehrendes Gottes Namen aussprechen, beim Ein- und Ausatmen. Und du kannst darüber nachdenken, dass seit deinem ersten Atemzug nach deiner Geburt du das getan hast und dass du das bis zu deinem letzten Atemzug vor deinem Tod tun wirst. Komm im Hier und Jetzt an, weil im Hier und Jetzt Gottes Tempel ist und in diesem Tempel Gottes Geist ist, da wo du bist. Hineni, hier bin ich, tauchte in den Predigten in den letzten Wochen auf. Hier bin ich. Gott ist da. Ich glaube, Gottes Geist sagt in uns Tag für Tag, Hineni, hier bin ich. Und wir sind eingeladen auch zu sagen, Hineni, hier bin auch ich. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du mich erfüllst. Danke, dass du in mir wohnst, dass du diese Bruchbude hier als wertvoll genug erachtest, um sie zu deinem Tempel zu machen. Heiliger Geist, erfüll mich neu und erfüll mich mehr. Danke, dass du, Gott, mit deiner Gegenwart hier bist, in mir bist. Amen.